Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bücherbrief Live. Wir besprechen wie gewohnt wieder zwei Bücher. Als erstes Wolfram Lotz, Träume in Europa von S. Fischer. Als zweites Stefanie Sargnagel, Opernball bei Rowohlt erschienen. Mein Name ist Benita Bertmann. Ich bin Journalistin und Literaturwissenschaftlerin und mache diesen Podcast zusammen mit
Lukas Pazzini. Ich bin Journalist und Student der Journalistik und Germanistik. Alle hier besprochenen Bücher können bei Eichendorf 21, dem Buch-Online-Shop von perlentaucher.de, bestellt werden. Das ist eine bessere Variante, als sie bei Amazon oder bei den anderen großen Playern online zu bestellen. Und damit, ohne weitere Worte zu verlieren, gehen wir direkt in die Folge. Viel Spaß! Jetzt eine Stelle aus Opernball von Stefanie Sargnagel.
Der arme Walzer. Einst war eine sinnliche Grenzüberschreitung, ein Ausbruch aus der Lustfeindlichkeit des Biedermeiers. Jetzt wirkt er streng und hölzern. Und dass man Hüften hat, ein Becken, wird weithin verdrängt. Denn die Erotik des fleischigen, runden und wabernen gehört ins Puff, nicht aufs Parkett. Orientalischer Bauchtanz oder das Beckenkreisen karibischer Kulturen gönnt man sich vielleicht mal im Urlaub als exotische Erfrischung im Holiday Resort. In der mitteleuropäischen Hochkultur hat Körpergefühl keinen Platz. Es wird exhibitionistisch, ungezügelt und triebhaft. Der Körper muss wie ein Besen sein, starr hin und her schwingen. Auf dem Opernball zu sein, ist weniger dynamisch, als die Zusammenfassung im Fernsehen erscheinen lässt. Die Menschen, die vor der Kamera plötzlich aufblühen und sich wirbelnd inszenieren, stehen den Rest der Zeit wie auf Standby bewegungslos im Raum. Sie lümmeln in ihren Logen, flüstern, starren ins Leere. Kaum taucht aber eine Journalistin von ORF, Krone oder Ö24 auf, werden sie aktiviert, wirken sie heiter, ja euphorisch.
Das erste Buch, das wir heute besprechen, ist Opernball zu Besuch bei der Haute Volée von Stefanie Sargnagel. Stefanie Sargnagel ist im Jahre 1986 geboren, österreichische Schriftstellerin. Wir besprechen das Buch gleich ausführlich, aber vorher brennt mir eine ganz, ganz große Frage auf der Zunge. Wann warst du das letzte Mal einen Walzer tanzen, Benita?
Ich glaube, das war tatsächlich bei meinem Abi-Ball. Mein Tanzpartner und ich haben ungefähr 3 Meter Abstand voneinander gehalten und ich glaube, es war nicht sehr elegant.
So hört sich auch dieses ganze Buch an. Wir werden hier reingeworfen in Wiener Opernball. Ich wusste vorher, dass es sowas gibt. Ich wusste aber nicht, dass es immer noch existiert. Der Wiener Opernball ist eine Institution. Hier kommen jedes Jahr die High Society Österreichs und der ganzen Welt zusammen und tanzen hier Wiener Walzer. Es wurde gegründet, das bekommen wir im Buch auch so ein bisschen mit, oder nicht begründet, aber zumindest das erstmal initiiert, von Johann und Eduard Strauss im Jahre 1877. Damals noch als eine Art oppositionelle Geste der Hofkapelle gegen den Kaiser, dann irgendwann institutionalisiert. Von dieser Geschichte bekommen wir ein bisschen was in diesem Buch mit. Ansonsten geht es darum, dass Steffi, das Alter Ego der Autorin in diesem Buch, mit zwei Freunden, einer Kellnerin aus einer Wiener Underground Bar, wie es heißt, und einem Museumswächter, auf diesen Opernball geht und einfach allerhand Absurditäten, Skurrilitäten auf diesem Opernball beobachtet. Das ist sehr eindrücklich. Es sind sehr viele lose Handlungsfäden. Das Buch ist auch nicht unglaublich lang. Man kann es in einem Rutsch gut durchlesen und ist sehr gut unterhalten. Das möchte ich vorausschicken. Die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, warum beobachtet man so eine alte Institution? Was möchte man da rausziehen? Was möchte man wissen? Deswegen frage ich dich, Benita, direkt, was hast du über die österreichische Gesellschaft nach der Lektüre dieses Buchs gelernt?
Ich habe gelernt bei der Lektüre etwas, das, glaube ich, nicht nur auf Österreicher zutrifft, aber was vielleicht in Österreich nochmal besonders stark ist, dass man sehr auf den sozialen Status achtet, gerade in dieser Opernball-Konstitution, dass es extrem wichtig ist, wer man ist, wie man heißt, wen man kennt und was dann doch wieder sehr österreichisch ist, welchen akademischen Titel man hat. Was ist dir aufgefallen, Lukas, über Österreich?
Ich meine, was hier so unwahrscheinlich spannend ist, ist die Grundfrage, die sich alle drei ich will jetzt nicht sagen Hauptcharaktere, aber doch die dominanten Figuren in diesem Buch. Die Frage, die sich am Anfang stellen, ist, wer ist wer und wer ist was? Also wer ist wer, wer hat einen Wert, wen muss man kennen, wer ist besonders und wer ist was? Also wer ist einfach nur Beiwerk, so Kellner, Kellnerin, die einfach nur eine Funktion erfüllen und die sonst nicht als Menschen wahrgenommen werden. Wir haben es ja auch mit drei Menschen zu tun, die vorgestellt werden. Einmal Steffi, eben alter Ego von der Autorin vermutlich, die aufgestiegen ist, für die das jetzt zur Normalität gehört, auf solchen Empfängen zu sein, die Underground-Kellnerin, für die das nicht normal scheint, und der Museumswärter, der die ganze Zeit Leute, sobald er die Gelegenheit bekommt, darüber zulallt, wer denn diesen Opernball gegründet hat, und zwar Johann Strauss, und dann eben versucht, diese Geschichte aufzurollen, dass der Opernball mal etwas Oppositionelles war und nicht so vom Establishment gekapert. Und das finde ich sehr spannend und auch diese Ehrfurcht, in der die ganze Szenerie immer verfällt, wenn irgendwie gesagt wird, oh, da ist jemand, den man kennen sollte. Und vor allem diese Hemmungslosigkeit, in der hier eigentlich ein Relikt, wo ich dachte, das kommt eigentlich gar nicht mehr vor, ein Relikt aus vergangenen Jahren, wo irgendwie eine High Society zusammenkommt und dann unter sich ist und tanzen geht, das klingt eigentlich alles so nach Märchenstunde, aber es ist tagtäglich oder nicht tagtäglich, aber jährlich in Wien zu beobachten. Und ich finde diesen Moos, in dem das erzählt wird, also die absolute Skurrilität, also natürlich werden hier Sachen erfunden. Es gibt auch ganz, ganz viele flache Witze, zum Beispiel die Erbin des Glock-Herstellers, der ja eine Pistole erfunden hat, holt natürlich eine Glock raus und erschießt jemanden. Also so sehr, sehr platte Witze. Aber es ist sehr unterhaltsam und man lernt sehr viel über die österreichische Gesellschaft, weshalb ich das sehr amüsant fand. Ich weiß nicht, Benita, ging es dir da auch so? Was war so dein Lieblingsaspekt in diesem Buch? Welche Szene hat dich da gecatcht?
Mir ging es ähnlich. Ich fand es auch sehr amüsant, wobei ich natürlich einräumen würde, die Pose gegen das Establishment zu sein oder gegen solche Veranstaltungen zu sein, ist eine Pose, die sich natürlich irgendwann auch ein bisschen abnutzt oder die auch nicht mehr ganz neu ist. Das heißt aber ja nicht, dass man keinen Spaß dabei haben kann. Ich habe große Freude dabei, wenn Leute, die sich selber für sehr wichtig halten, aufs Korn genommen werden. Es gibt eine Szene, wo beschrieben wird, wie die Debütantinnen, also die jungen Damen, die sozusagen in die feine Gesellschaft eingeführt werden mit diesem Ball, die dann zum ersten Mal quasi öffentlich wie auf dem Präsentierteller auftreten und dann von allen begafft werden. Dieses Eintanzen, Einlaufen wird auch in die Bereiche des Theaters übertragen per Fernseher, die jetzt nicht direkt daneben sitzen. Also direkt daneben sitzen natürlich nur die ganz, ganz Reichen. Und das etwas niedrigere Volk muss sich damit begnügen, das über Bildschirme zu betrachten. Und auch um nah an diesen Bildschirmen zu sitzen, braucht es eine gewisse Kaufkraft sozusagen. Die Kellnerin, die ja mit Steffi unterwegs ist, setzt sich dann in ein Sofa, um sich das anzuschauen auf einem Bildschirm. Und eine ältere Frau, die offenbar diesen Platz reserviert hat, rastet komplett aus, dass jemand es wagt, ihr diese Sicht zu versperren und schreit ihr dann die ganze Zeit zu, österreichische Beleidigungen. Also es gibt diesen Ausdruck Schirch, der irgendwie, glaube ich, alles von hässlich über grässlich bis schrecklich und so weiter abdeckt. Und diese ältere Frau, es kommt dann auch noch zu einer Schlägerei und diese ältere Frau taucht dann aber immer wieder auf. Die begegnen sich immer wieder und die kam mir vor wie so eine zischende Schlange, die dann immer, wenn sie irgendwo vorbeigeht, ruft Schirch, Schirch, Schirch.
Was dieses Buch leistet mit diesem geringen Umfang, das es hat, gerade mal 80 Seiten, beziehungsweise sogar weniger, wenn wir nur auf den Text schauen, diese unglaubliche Oberflächlichkeit und auch Sinnlosigkeit dieser höheren Gesellschaftsteile zu zeigen. Also wir stehen dann auch irgendwann auf dem Balkon mit sehr reichen Erben beziehungsweise jungen Menschen, deren Eltern Geld haben und die sagen, ja, eigentlich müsste ich es jetzt meiner Mutter, meinem Vater eigentlich mal zeigen. Ich gehe jetzt nicht jeden Tag auf irgendwelche Empfänge oder in Logen, sondern ich werde einfach mal sagen, nein, Mutti, ich werde nicht mit dir in die Loge mitkommen, sondern ich werde zu Hause bleiben. Wo man sich denkt, wenn das der größte Grad an Opposition ist, den eine Person spüren kann gegen ein System, dann ist dieses System sehr gefestigt. Und es ist wirklich, also welche höhere Idee wird hier verfolgt? Wir folgen der Protagonistin und sie fragt sich auch selber, was ist eigentlich aus meiner früheren Einstellung geworden? Ich war ja mal gegen sowas, jetzt bin ich Teil davon. Was bedeutet das für mich? Sie sagt während des Buchs, man erkennt die Leute, die wichtig sind, an ihren langen Hälsen, weil sie über Generationen daran gearbeitet haben, lange Hälse zu bekommen. Und das Buch schließt mit einer Szene, wo die Protagonistin da liegt und merkt, wie ihr Hals langsam größer wird. Und das fand ich sehr spannend, weil es auch dieses Motiv verhandelt von, wie empfinde ich mich selber in dieser Gesellschaft? Wie komme ich eigentlich damit klar, dass ich jetzt Teil von denen bin, wo ich eigentlich niemals hin wollte, aber was eine Notwendigkeit ist in der Gesellschaft, dass man aufsteigt und wenn man aufgestiegen ist, gewissen Zwängen nicht entkommt, auch wenn man sie eigentlich von sich abstößt.
Ja, ich finde es interessant, dass du gerade auf die Hälse eingehst, weil ich mir nämlich gerade gedacht habe, vielleicht ist dieses Motiv der langen Hälse eigentlich, wenn man es lustig dreht, auch eine Variante der Redensart. Wenn einen was aufregt, sagt man ja, da kriege ich so einen Hals. Und wenn man das umdreht, landet man bei den langen Hälsen. Und ich kriege nämlich einen wahnsinnigen Hals, wenn ich darüber nachdenke, dass dieses Buch ja auch etwas sehr Ernstes transportiert, nämlich die Frage, wie muss ich auch aussehen, um auf solchen Veranstaltungen präsent sein zu dürfen. Es wird sehr explizit geschildert, was man gerade als Frau alles an kosmetischen Prozeduren über sich ergehen lassen muss, damit man dann vielleicht doch noch 3 Jahre jünger aussieht, als man eigentlich ist, weil Gott bewahre, dass man mit 50 aussieht wie 50, wenn man als Frau eigentlich immer auszusehen hat, als wäre man 18 und unberührt von der Schwerkraft und unberührt von allen Einflüssen, die das Leben eventuell auf einen haben kann. Also das Buch hat mit aller Komik, die ich sehr, sehr genossen habe, ja dennoch auch irgendwo einen ernsten Charakter, der nicht nur das Gesellschaftliche in dem Sinne einer Unterscheidung zwischen Hochkultur und niedriger Kultur und zwischen Kitsch und Nicht-Kitsch und zwischen Menschen, die auf Opernbälle gehen und Menschen, die da nicht hingehen, eben auch verhandelt es eben auch diese Frage der Optik und dessen, was muss ich alles über mich ergehen lassen, um mich in ein bestimmtes System zu pressen, bei dem ich eigentlich gar nicht teilhaben will. Das ist etwas, das ich auch noch hervorheben möchte. Und was aber wiederum angenehm konterkariert wird durch das Titelbild, bei dem man eine Figur sieht, die wahrscheinlich die Steffi sein soll, die ein Würstchen mit Ketchup isst. Und wenn man dann weiter blättert, sieht man auf den ersten Seiten ein Foto von Stefanie Sargnagel in einer Theater- oder Opernloge, wie sie einen Burger isst und Dosenbier auf der Balustrade balanciert. Und das ist ein wunderbares Bild. Und allein um dieses Bild zu sehen beim Lesen, sollte man sich dieses Buch zulegen, finde ich.
Ich meine, diese Überzeichnung, die immer stärker wird in dem Buch, ist sehr lustig, aber es hat halt immer, oder es trifft immer, und das finde ich die Stärke an diesem Buch, es trifft immer einen wahren Kern. Man muss sich gut mit österreichischer Politik vermutlich auskennen, um alles zu erkennen. Ich habe viel noch nachrecherchiert, aber es macht unglaublichen Spaß, das zu lesen, vor allem, weil es so einen Sog entfaltet und man, wie gesagt, relativ schnell mit dem Buch durch ist, weil es auch nicht sehr lang ist. Deswegen eine definitive Empfehlung in diesem Monat, Stefanie Sargnagel, Opernball, für jeden, der nicht mehr das Tanzbein schwingen möchte, weil Walzer eine sehr komplizierte Tanzart ist, und für all jene, die sich über Österreich lustig machen wollen und gleichzeitig dabei vergessen, dass Deutschland nicht sehr viel besser dasteht.
Das zweite Buch, das wir besprechen, ist Wolfram Lotz, Träume in Europa. Das ist bei S. Fischer erschienen. Wolfram Lotz ist 1981 in Hamburg geboren und in den letzten Jahren vor allem als Dramatiker in Erscheinung getreten. Bei S. Fischer ist zuletzt der Band Heilige Schrift 1 erschienen, dem zugrunde liegt, dass der Autor ein Jahr lang alles, und zwar wirklich alles, in seinem Leben mitgeschrieben hat. Die Tendenz, dass sich seine Bücher genauen Einordnungen verweigern, sehen wir auch bei Träume in Europa. Das ist ein Buch, für das sich Lotz auf Recherche im Internet begeben hat. Er hat da nämlich die Träume von Menschen in verschiedenen europäischen Traumforen gesammelt, übersetzt, zusammengefügt, bearbeitet, literarisch neu kombiniert. Die meisten Träume werden dabei relativ kurz geschildert, oft unter einer Seite. Es wird nicht ganz klar gemacht, was der schriftstellerische Anteil von Wolfram Lotz eigentlich ist, aber da wir ihn im Interview zu Gast haben werden, können wir ihn das sicher fragen. Lukas, wie ging es dir bei der Lektüre?
Ich war sehr verwirrt, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, okay, irgendeine Rahmenhandlung, entweder ein Vor- oder ein Nachwort, dass das einbettet in einen größeren Kontext, wird schon geben, was wir stattdessen bekommen. ist eine Struktur, die wahrscheinlich Lotz nur nachvollziehen kann, weil ich konnte sie nicht nachvollziehen, von wegen, man packt am Anfang alle, also man versucht irgendwie durch die verschiedenen Träume eine Handlung zu konstruieren. Es ist hier nicht so, es sind einfach Träume aneinandergereiht. Also auch wenn ich große interpretative Fähigkeiten besitzen würde, würde ich keine Handlung daraus ergeben. Das bedeutet, wir lesen einfach so ähnlich wie wenn man jetzt bei TikTok irgendwie durchswipet, so Traum nach Traum. Manchmal ist er länger, manchmal ist er kürzer, manchmal ein paar Zeilen, manchmal eine durchgehende Geschichte. Ich musste mich reinfinden, ich war nicht direkt überzeugt, weil ich dachte, warum? Also wirklich einfach nur, warum tut man das? Rezensionen bei uns bei perlentaucher.de zum Buch sprachen auch davon, dass es hier um das kollektive Unbewusste in Europa ging, also dass man halt die Träume hat und die so widerspiegeln, was Menschen in Europa gerade träumen, was sie bewegt, weil im Traum können wir uns ja nicht verwehren vor dem, was uns das Unbewusste mitteilen möchte. Das fand ich einen sehr fruchtbaren Gedanken, weil ich dann auch irgendwie mit einer anderen Brille drauf geschaut habe. Und es hat sich deutlich spannender gemacht. Und eine andere Rezension in der FAZ meinte auch, das ist ein Materialsteinbruch. Und ich glaube, als solchen würde ich ihn auch betrachten, weil hier sind viele Geschichten drin, wo ich mir selber denke, ja, das trifft auch auf mich zu. Mit dem Gedanken kann ich was anfangen, so konnte ich das noch nicht darbringen. Und man denkt dann weiter. Die Frage ist, habe ich ein Buch oder ist ein Buch dadurch gerechtfertigt, dass ich einfach nur Gedanken und Impulse liefere, damit andere vielleicht daraus Handlungen bauen oder kommt dieses Buch alleine aus? Und da weiß ich noch nicht, zu welchem Urteil ich ganz gelangt bin. Vielleicht bist du da schon weiter, Benita.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, was du sagst, dass es ein bisschen schwierig ist, da reinzukommen, weil es eben keine festgelegte Handlung gibt. Aber ich finde, wenn man sich auf dieses Prinzip einlassen kann, dann ist es unglaublich lohnenswert, sich einfach zu sagen, ich lese das jetzt und ich nehme jetzt diese einzelnen Träume auf und lasse sie auch sich miteinander kombinieren in meinem Hirn quasi oder in meinem Erleben. Wir haben Träume aus verschiedenen Ländern, die auch in verschiedenen Sprachen geträumt worden sind. Und zum Teil wird das so über regionale Marker irgendwie dann auch klar gemacht. Also es gibt zum Beispiel einen Traum, da träumt jemand von seinem Portugiesischlehrer oder einen Traum, in dem Macron auftritt zum Beispiel. Und ich finde, die Träume treten dann in einen Dialog miteinander oder in ein Gespräch miteinander, das man überhaupt gar nicht vorhersehen kann und das sich eigentlich noch viel weiter entfaltet, je weiter man sich von seiner eigenen Lektüre wieder entfernt. Also ich glaube, in dem Moment der Lektüre kann man das noch gar nicht abschätzen, welche Wege diese Träume gehen werden, sondern erst wenn man das so ein bisschen gären lässt und so ein bisschen wirken lässt, kommt man darauf, was sich für ein tolles Netzwerk eigentlich auch entfaltet. Und was für verschiedene Facetten vom Unbewussten auch beleuchtet werden. Mir hat es sehr gefallen, dass ich ganz viele verschiedene Aspekte von Träumen kennenlernen konnte und dass ich trotzdem bestimmte Strukturen im Nachgang an die Lektüre abgezeichnet habe. Also was ich ganz spannend fand und was jetzt aber auch wahrscheinlich ein bisschen komisch klingt, wenn ich das so ausspreche, aber das Sexuelle ist natürlich immer ein Teil von Träumen. Aber alle Träume in diesem Buch, die was mit Sexualität zu tun haben, involvieren auch Familienmitglieder, die man eigentlich nicht mit sexuellen Themen in Verbindung bringen möchte. Also es gibt Träume, wo jemand dann träumt, dass irgendwie durch unglückliche Zufälle die Eltern in sexuelle Handlungen involviert sind. Und das ist natürlich etwas, das man im Leben niemals erleben möchte. Und das setzt dann so ein Nachdenken in Gang und man realisiert, ah, okay, diese Person, die ja auch nicht näher bezeichnet ist, von der man ja nichts weiß, außer diesen Traum, die träumt es wahrscheinlich gerade, weil im Träumen dieses Zensierende und dieses Abwehrende und dieses, ich möchte das überhaupt nicht denken und ich will meine Eltern nicht als sexuelle Wesen sehen und so weiter, dass das im Traum ja herabgesetzt wird und gerade deshalb etwas ist, das auftaucht und das einen verwirrt und das einen auch irritiert, bei dem man sich denkt, Gott bewahre, ich möchte das bitte weit von mir wegschieben. Und ich finde, das ist ein großes Talent von Wolfram Lotz, diese Themen, die auch unangenehm sind und die auch sich an so Bruchlinien abzeichnen, diese zu identifizieren, zu kombinieren und eben in dieser Buchform auch zugänglich zu machen. Also er kommt mir ein bisschen vor wie so ein Trüffelschwein, das sich so die prägnantesten Träume irgendwie aussucht und uns da liegt.
Ich glaube, was mich fasziniert hat, weil sehr, sehr viele Träume, irgendwann ist mir das aufgefallen, sehr viele Träume davon handeln. Und zwar, dass sich etwas aufbaut, etwas Positives. Tina Turner ist am Arbeitsplatz oder es ist eine Person, die man lange vermisst hat, wieder da und man möchte etwas zusammen machen. Und alles auf so einen Höhepunkt zusteuert. Und beim Höhepunkt endet der Traum. Also von wegen, ich kam zurück und Tina Turner war weg. Ich kam zurück, die Person war weg oder die Person war in etwas anderes verwandelt. Also wenn wir das hier lesen würden, was jetzt wieder eine etwas weite Interpretation ist, aber wenn wir das hier so als unbewusste Gefühlswelt des Kontinents Europa lesen, was dieses Buch ja zumindest im Subtext vielleicht leistet, dann zeigt das doch, dass viele europäische Bürgerinnen und Bürger so ein sehr großes Gefühl von Verlassenheit haben, weil wenige dieser Träume sind positiv und alle haben eigentlich so ein Verlassenmotiv oder ein Verlassenheitsmotiv, was sehr traurig und was sehr nachdenklich stimmt.
Ich glaube, ich würde dir ein bisschen widersprechen tatsächlich, weil ich finde, dass viele der Träume, obwohl sie traurige oder schwierige Themen auch behandeln, oft so ein Element des Loslassens eigentlich fast eher haben. Also es gibt einen Traum, wo jemand beschreibt, ich sitze mit meinen Eltern am Küchentisch und meine Eltern gestehen mir eigentlich, mögen sie mich nicht und ich versuche sie so ein bisschen zu trösten. Aber was dann dich gefühlsmäßig niederschlägt, ist eigentlich die Haltung, ja, das ist jetzt irgendwie okay so. Und die Haltung, es ist so, wie es ist und ich kann es gerade nicht ändern und ich bin gar nicht gestresst darüber. Das finde ich etwas, was sehr interessant ist. Ich merke, ich habe das Buch jetzt vor einer knappen Woche gelesen und ich merke, dass es mich eigentlich mit zunehmendem zeitlichen Abstand zu der Lektüre immer mehr beschäftigt.
Ja, ich verstehe durchaus, was du meinst und das wirkt auch bei mir nach, aber ich finde, also es ist ja keine Wertung in diesem Buch, wie diese Träume auszulegen sind. Das hier ist keine Traumdeutung, es ist wirklich rein deskriptiv, was hat diese Person geträumt oder was haben diese Personen geträumt. Und trotzdem, keiner dieser Träume ist mir positiv, also als positives Gefühl in Erinnerung geblieben und diese Verlassenheit. Auch in diesen Träumen, die du gerade geschildert hast, war eigentlich zu spüren. Also von wegen, meine Eltern sagen mir, dass sie mich nicht mögen und ich muss mich irgendwie von ihnen losmachen. Ich muss mich auch von anderen Menschen losmachen, weil ich muss Menschen wieder willkommen heißen, von denen ich mich losgemacht habe und am Ende sind sie doch wieder weg. Deswegen, ich finde diese Träume einzeln wirklich trist und es stimmt mich nachdenklich, dass so die dominante Form des Traumes hier war. Also zumindest diese, wenn ich das jetzt so sagen darf, Traumgrundstimmung, wenn es sowas gibt, die wir hier lesen. Aber das kann natürlich auch die subjektive Auswahl von Lott sein, der sich gedacht hat, vielleicht möchte ich genau diese Träume haben. Es gibt bestimmt auch die Träume, wo Leute im Lotto gewinnen und danach sich totsaufen.
Jetzt hören wir eine Stelle aus Wolfram Lotz Träume in Europa.
Alle meine Apps, die ich auf dem iPad habe, fielen herunter und ich musste sie mit Klebeband wieder einzeln auf den Bildschirm kleben. Dann begannen auch noch alle Bilder und Wörter aus dem Ding herauszufallen und ich musste mich auf den Boden setzen, um sie alle wieder in die richtige Reihenfolge zu ordnen, während mein Ex-Mann dastand und mir sagte, es sei Zeit zu gehen. Ich bin ein Gefährt, das auf vier Gummireifen durch die Gegend fährt. Ich fahre einen Feldweg entlang und hupe vor mich hin, aber niemand hört mich. Irgendwann führt der Feldweg ziemlich steil nach unten, ich werde immer schneller. Unten angekommen, zerbreche ich. Ich werde nicht repariert. Eine mir fremde Person schiebt mich in einen Schuppen und lässt mich dort stehen.
Zum Interview haben wir für diese Folge Wolfram Lotz da, den Autor von Träume in Europa, das bei S. Fischer rausgekommen ist und eine Sammlung von Träumen aus verschiedenen Foren über Europa verteilt ist. Das, was man sich mit als erstes fragt, wenn man das Buch liest, ist, wie kommt man auf die Idee, eine Traumsammlung oder Traumanthologie herauszugeben? Wie kam die Idee zustande?
Ja, es war tatsächlich so, dass ich für einen kleineren Text nach Traummotiven geschaut hatte und recherchiert hatte und auf diese Foren gestoßen bin. Und das einfach in dem Augenblick, als ich die sozusagen online betreten habe, sofort gespürt habe, dass das einfach riesige Hallen sind, mit 10.000, 100.000 Trollen, also einer immensen Innerlichkeit, die aber im selben Augenblick in der gesellschaftlichen Weite vorliegt. Und dieser Zwiespalt oder dieses Spektrum, was da sozusagen so zusammengefallen ist, hat mich halt einfach sofort interessiert und gedacht, ah, hier wäre das doch jetzt irgendwie mal zu erspüren, wo diese Gesellschaft ist und dann ja, wo eigentlich dieser Kontinent irgendwie wirklich ist, im Sinne von, was ist das Fühlen der Menschen dieses kleinen, aber eben doch Kontinents.
Wie stellt sich denn der Kontinent Europa jetzt da in diesen Internetforen, die Sie durchgekämmt haben? Welches Bild haben wir von diesen ganzen Menschen, die scheinbar nachts träumen von Dingen, die abstrus wirken, manchmal auch etwas zu realitätsnah? Und was sagt das über unseren Kontinent aus?
Ich glaube sozusagen, mein Problem wäre jetzt, wenn ich das wieder auf den Begriff bringen würde, dann wäre das so, sozusagen genau die Reduktion, die das nicht ist. Also das Buch ist sozusagen der Begriff, so sieht's aus. Aber in der Arbeit stellen sich natürlich, aber sozusagen nicht diskursiv, aber sozusagen über die Formfindung bestimmte Dinge irgendwie doch ein. Also das sind zum Beispiel Sachen, wie dass ich gemerkt habe, dass die Erzählstruktur unter diesem Begriff häufiger spezielle Formen annimmt. Das war zum Beispiel so, dass ich gespürt habe, ah, das sind Texte, die gehen mit einem Problem los, also mit einem erzählerisch, mit einem potenziellen Abenteuer oder sowas. Und dann gibt es einen Schritt der Reise und dann löst sich das Problem irgendwie unter Umständen in Wohlgefallen auf und dass das eine Erzählstruktur ist. Und dann begreift man natürlich aber eben erst nach dem Schreiben oder vielleicht während des Schreibens schon, dass das natürlich was mit Europa zu tun hat, dass man irgendwie krank wird und meistens geht man zum Arzt und dann wird man gesund oder einem wird das Handy geklaut und dann denkt man, ah, ich verfolge jetzt den Dieb, aber dann ist es irgendwie doch so, dass man einfach die Versicherung anruft und die bezahlt es dann. Und das sind natürlich auf eine Art auch Anti-Geschichten. Okay, es hat auch was damit zu tun, dass Europa auf eine bestimmte Art der traumloseste Kontinent vielleicht ist oder der Transzendenz sehr wenig Zukunft und also auch sehr wenig Verwandlung enthalten ist, sondern es auch also auch einer fehlenden Spiritualität und so weiter handelt, aber eben in der Form und in der sprachlichen Gestaltung dann. Und darüber ist es irgendwie zu erfahren, steht so nicht im Buch, spürt man aber. Und ob man es dann auf den Begriff irgendwie bringen kann im Lesen, das ist immer noch was anderes.
Wenn man an das Thema Traum denkt, denkt man natürlich schnell auch an Sigmund Freud, den Vater der Traumdeutung. Hat das für Sie eine Rolle gespielt, also Traumtheorien, Psychoanalyse, oder haben Sie das versucht auch wegzuschieben beim Kompilieren, beim Schreiben, beim Nachdenken?
Das hat tatsächlich eigentlich keine Rolle gespielt. Also, und das hat ja was damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass die Symbole im Traum irgendwas anderes heißen. Und es gibt da aber sozusagen, also in der Literatur ist es halt so, denke ich, dass man die Dinge genauso meint, wie man sie schreibt. Und in der Literatur sind sie genauso gemeint und heißen immer noch was anderes. Das ist sozusagen das Wesen der Literatur. Und in der Traumdeutung oder stehen die Dinge immer nicht als das, was sie sind, sondern als was anderes. Und zugleich ist es natürlich, was Träume angeht, eine Energie und eine Kraft, mit der man irgendwie arbeiten kann. Ich habe aber versucht, diese Deutungsmöglichkeiten eigentlich abzuschneiden, dadurch diese Energie, die dadurch nicht in symbolische Lösung gehen kann, eigentlich in den Texten zu halten. Und ich glaube, man spürt es als eine Art zärtlicher Terror und natürlich auch eine Art von Unerlöstheit, die da irgendwie anhält. Aber das erschien mir einfach für Literatur so geeignet, weil Literatur ist was Wirkliches und die Dinge, also der Baum vom Fenster, den kann man auch auf den Begriff bringen und sich dann abwenden. Aber das ist nicht meine Arbeit als Schreibender, sondern es geht genau darum, auszuhalten, dass der diesen zärtlichen Terror des Unauflösbaren immer noch heil behält. Und das war die Idee, das irgendwie auch im Text in dieser Zusammenführung von Traum und Literatur verfolgen oder ernst zu nehmen, einfach nur.
Können Sie uns vielleicht mitnehmen, wie Sie die Texte ausgewählt haben, wie Sie sie bearbeitet haben, wie Sie dann letztendlich im Buch gelandet sind? Ich kann mir vorstellen, dass auf diesen Foren eine abstruse Anzahl an Träumen sind und da den Überblick zu behalten oder eine Auswahl zu treffen, mag vermutlich schwer gewesen sein.
Ja, ja, also ich habe in erster Linie erstmal sehr viel gelesen. Ja, das war auch auf eine Art anstrengend. Ich dachte, es wird eine kürzere Beschäftigung, weil natürlich sind Internetforen immer auch tageslichtabgewandte Höhlen. Und ich habe einfach sozusagen versucht, das zu lesen und zu gucken, wo geschieht also was Interessantes textlich, also sozusagen als Erzählfragment, als Motivkonstellation oder auch als vielleicht erstmal merkwürdiger Sprachrhythmus, aus dem sich aber sozusagen in einer zärtlichen Hinwendung eine Zerbrechlichkeit eines Körpers auch noch irgendwie anwesend ist. Und in der Bearbeitung ist es dann wirklich sehr unterschiedlich von, dass das manchmal nur ein Fetzchen ist, es dann schon noch wie so, wo man so denkt, da liegt ja die Erzählung schon drin, man entfaltet sie nur noch. Oder eben auch zwischen, also oder auch, dass es schon viel ist und man schleift die Sprache ab, nimmt Sätze raus, stellt was um, fügt noch ein kleines bisschen was dazu oder eben auch Montage einzelner Texte aus mehreren Fragmenten zu einer Erzählung, die dann noch bearbeitet und angeglichen wird.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Einblick, wenn man sich bei der Lektüre natürlich die Frage stellt, was ist jetzt genau die in Anführungsstrichen Leistung des Autors. Ich habe mich dann auch gefragt, bei der Lektüre ist es vielleicht auch so eine Art Herausgeberfiktion. Also für diejenigen, die das nicht wissen, was Herausgeberfiktion ist, das ist, wenn in einem Roman am Anfang gesagt wird von einer Figur, ja, jemand hat mir diesen Text überlassen und ich soll den unbedingt an die Öffentlichkeit bringen oder einen Briefwechsel etc. War das ein Gedanke, der mit dem Sie zu tun hatten, der Gedanke nach Herausgeberfiktion?
Ja, mir war schon auch klar, dass das sozusagen es auch die Annahme gibt, dass ich das vielleicht auch einfach alles geschrieben habe. Und aber das war nicht das schreibende Interesse, auch wenn ich selbst gespürt habe, dass ich das auf eine Art viel zugänglicher und geschmeidiger und in kürzerer Zeit eigentlich auch selbst einfacher hätte schreiben können. Aber es ging eigentlich genau darum, dass es Texte sind, die nicht einfach aus einem Körper stammen und die natürlich nicht direkt als Zeugnis von Europa, es ist ja nicht dokumentarisch in dem Sinne, aber die auf jeden Fall das auch beinhalten als Spur oder als als irgendeine Art von Wahrheit. Dass das aber als Frage dann auch bestehen bleibt, wie das ist und dass man das unter Umständen auch so lesen kann oder man denkt, es ist eventuell so, das ist für mich total in Ordnung, weil das führt in Fragen. Es ist mir natürlich klar, dass das auch manche Leute einfach unter Umständen dann halt so erstmal wahnsinnig macht und sagen, ja, wie ist es denn jetzt? Und auch sag doch mal, wie Europa ist und so, jetzt habe ich es irgendwie gelesen, jetzt weiß ich noch immer nicht, dass Europa so und so ist. Und das muss man aber aushalten, das ist einfach nicht meine Aufgabe, die Dinge sozusagen klarer zu machen, als sie sind, sondern die Unklarheit oder die Komplexität in Klarheit zu bringen. Und das ist dann einfach so komplex, wie es halt ist.
Ich habe mich gefragt, wie man damit geht. Es werden ja die Foren auch am Ende genannt. Und entweder sie sind sehr, sehr sprachbegabt und sprechen alle diese Sprachen und können das auch direkt verstehen. Oder sie müssen dazu Übersetzungen greifen. Wie ist das abgelaufen?
Ja, ich habe das einfach auch mit Google Übersetzer gemacht. Und wenn ich sozusagen, also das ist natürlich fehlerhaft, das ist eine Verfremdung, aber ich habe es ja auch noch verfremdet. Also es gibt nicht sozusagen diesen Dokument-Unmittelbarkeitsgedanken sondern der ist ein bisschen komplexer. Und wenn ich dann in der ersten Übersetzung an Stellen hängen geblieben bin, dann habe ich es noch durch zwei, drei andere Übersetzungsmaschinen gejagt und dann diese Fassungen verglichen und auch nicht dahingehend verglichen, was jetzt wohl dem Original am nächsten kommt, sondern anhand dieser unterschiedlichen Übersetzungen geschaut, wo was führt am ehesten in eine literarische Form und mich daran dann orientiert. Und ich glaube, das war auch so eine große Sanftheitsarbeit, zu gucken, wie schleift man dieses oft eckige Textzeug so ab, dass es das behält, aber trotzdem literarisch ja genießbar oder in eine Schönheit und damit irgendwie auch in eine Wahrheit auf dieser Ebene irgendwie kommt. Und das hat sehr Spaß gemacht, weil das einfach so eine, ja, das war einfach eine, da hat es einfach so eine Behutsamkeit gebraucht, die ja einfach schön ist, so wie Behutsamkeit oft schön ist.
Ja, es sind ja dann oft gerade die Bruchlinien, an denen sich dann das entfalten kann, was Sie als zärtlichen Terror bezeichnet haben und an denen sich dann so eine Prägnanz auch festmachen lässt, inhaltlich, aber sprachlich dann auch. Also das sind dann die Stellen, die einen vielleicht gefangen nehmen und einen dann auch dazu einladen, da mal wirklich in die Tiefe zu bohren und zu schauen, was der Text bietet und was ein Motiv auch bietet und was ein Element von so einem Traum bieten kann. Ich musste bei der Lektüre immer wieder an ein Buch denken von Charlotte Berard, Das Dritte Reich des Traums. Charlotte Berard war eine Journalistin, die von 1933 bis 1939 die Träume ihrer Mitmenschen gesammelt hat, die eben auch unter dem Einfluss einer Diktatur geträumt worden sind. Und da zeigt sich dann ganz eindrucksvoll, dass man vielleicht meint, auf den ersten Blick, das Reich des Traumes sei etwas, das irgendwie von uns entkoppelt sei und was irgendwie was verfremdet sei und mit uns gar nicht so viel zu tun habe. Aber man sieht dann doch sehr stark, wie sich eben verschiedenste Einflüsse ihren Weg bahnen in den Traum. Kennen Sie das Buch? Hat das für Sie eine Rolle gespielt? Oder gab es vielleicht auch noch andere Inspirationsquellen?
Ich kenne es. Also ich habe es auch gelesen gehabt schon vor ein paar Jahren. Ich habe es dann nochmal herausgeholt in der Erinnerung. Es war dann aber erstaunlich unbrauchbar für mich. Und zwar, weil sie die Träume nimmt, um etwas herauszufinden zu einem bestimmten Thema. Und das mag sich erstmal nicht so weit entfernt anfühlen. Aber für mich war eben nicht die Idee, etwas herauszufinden, sondern etwas zu durchdringen. Also ich wollte nichts heraustestillieren, sondern ich wollte das, was da ist, durchdringen. Und das ist irgendwie, obwohl dieser Unterschied vielleicht schwierig zu verstehen ist, doch ein anderer Vorgang, weshalb das auf eine Art total unbrauchbar für mich war. Und andere Quellen gibt es wahrscheinlich sozusagen, das fließt ja eh alles einem, oder das ist natürlich immer nicht geschichtslos in einem, weder das Schreiben noch das Interesse, aber nicht so, dass ich mich darauf, dass das irgendwie anwesend gewesen wäre oder dass ich ein anderes Buch irgendwie nochmal in die Hand genommen hätte, sondern das war einfach das Textmaterial, was vor mir lag, im Verhältnis zu meinem Schreiben, das natürlich auch Herkünfte hat.
Man ist ja nach 2023 immer, zumindest wenn man jetzt wie wir regelmäßig Bücher bespricht, in der Verlegenheit auch manchmal zu denken, das klingt jetzt so abstrus. Und es gibt ja auch diesen wunderbaren Begriff des Halluzinierens bei Sprachmodellen, zum Beispiel ChatGPT oder Claude, die dann ganz abstruse Dinge erfinden, wenn man denen sagt, okay, jetzt schreib mir mal einen sehr merkwürdigen Traum. Und ich habe mich gefragt, ob das auch mit Träumen hier funktioniert und vielleicht etwas spitzer formuliert, bewahrt sich vielleicht der Mensch mit dieser wirklich großen Fantasiebegabung, die wir in diesem Buch finden, irgendwie Birne und Äpfel, die sich vermehren und so weiter, bewahrt sich der Mensch hier so seine Menschlichkeit, indem er noch abstruser denken kann als ein Sprachmodell, das wir mit Sprachfetzen füttern?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss vielleicht geteilt antworten. Also das ist sozusagen die auch die Erfahrung, nicht nur bei den Träumen, sondern auch bei all meinen Dingen, dass sie sozusagen skurriler oder grotesker oder seltsamer zusammengestellt wirken. Und ich würde klar sagen, das, was sozusagen auf eine Art ein bisschen crazy daran ist, liegt eher daran, dass ich versuche, die Dinge anzuschauen, wie sie wirklich zusammenstehen. Und das Wahnhafte liegt eher in der normalen Wahrnehmung für mich. Ich glaube, dass es sozusagen eh für mich mit Literatur zu tun hat, dass es um diesen Anteil geht, der sich nicht auf Konventionen bezieht. Also Kommunikation und damit auch Literatur muss sozusagen einerseits aus einem Anteil an Konventionen und aus einem anderen Anteil, der vielleicht noch so klein ist, aber der Verschiebung und damit auch Seltsamkeit irgendwas oder was Spezifisches und damit Seltsamkeit auch beinhaltet. Und das ist was die KI eigentlich nicht kann, weil die sich immer auf Konventionen beziehen muss. Und die kann vielleicht irgendwo hingetrieben werden, wo die einem dann auch seltsam vorkommt. Aber halt sie aus, auch wenn es Quatsch ist, es so zu formulieren, aus KI-Nöten heraus, dann abstruser wird. Aber das ist für mich sozusagen im jetzigen Zustand keine lohnende Arbeit, sondern da kann ich in die Welt gehen, hier in den Rewe um die Ecke und mir anschauen, was geschieht oder die Träume mir durchlesen und die enthalten die Wahrheit oder die Dinge, die auch seltsam zusammenstehen. Und mir geht es einfach auch darum, Erzählungen zu schreiben, die nicht schon existieren, sondern diesen Raum des Erzählens natürlich irgendwie auszuweiten, weil je mehr dieser Raum ausgeweitet wird, desto mehr Zugriff bekommen wir auf das, was wirklich ist, weil das Vorhandensein für also von Erzählungen, die Voraussetzung dafür ist. Und je mehr wir diese neuen Erzählungen finden, desto besseren und auch sanfteren und gewaltloseren Zugriff haben wir auf die Welt, in der wir leben.
Ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Aber eine abschließende Frage will ich vielleicht noch stellen. Und zwar die Frage, träumen Sie auch und wollen Sie vielleicht verraten, wovon Sie manchmal träumen?
Na, ich habe in meinem Buch davor stehend tatsächlich ein paar Träume von mir drin, weil das so eine Mitschrift war und das von eigentlich allem und das natürlich als eine erlebte Realität dann auch dazu gehört, aber ich träume tatsächlich auch nicht so besonders. Aber ich, ja, und ich erinnere mich jetzt auch nicht an einen speziellen Traum, den ich irgendwie erzählen kann. Also früher habe ich schon auch den typischen Künstlertraum gehabt, dass man auf einmal irgendwie auf die Bühne muss und dann irgendwas performen muss und man weiß aber nicht mehr was oder man denkt, ah ja klar, aber eigentlich weiß man es nicht und so. Das ist aber auf eine Art irgendwie langweilig. Es gibt auch in Träumen doch bestimmte Träume, die sehr allgemein sind und die sich auch wiederholen, habe ich in den Foren gemerkt. Also es gibt sowas wie, ich war mit meiner Mutter am Strand, als ich plötzlich eine riesige Welle am Horizont auf uns zukommen sah und so. Das ist ein Traum, den habe ich ganz oft gelesen. Das ist einfach so, fühlt man sich halt, wenn man an Weihnachten zu Hause ist oder so. Oder auch sowas wie, mir fallen alle Zähne aus. Und der häufigste Traum, und das ist auf eine Art, also den habe ich bestimmt hunderte Male gelesen, ist, dass gefragt wurde, ich bin wieder mit meinem Ex-Freund im Zimmer, wir sitzen auf dem Bett und küssen uns. Was heißt das? Und das ist auf eine Art natürlich irgendwie albern, aber auch total rührend, weil die Leute natürlich irgendwie hören wollen, ja, es heißt, dass er dich noch liebt.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das schöne Gespräch. Danke, dass Sie hier waren, Wolfram Lotz.
Ja, vielen Dank.
Das war Folge 10 unseres Podcasts Bücherbrief live. Wir haben besprochen Wolfram Lotz Träume in Europa bei S. Fischer erschienen und Stefanie Sargnagel Opernball bei Rowohlt erschienen. Wir danken den Verlagen ganz herzlich für die Rezensionsexemplare. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback habt, könnt ihr uns das gerne an podcast@perlentaucher.de schicken. Ich wiederhole nochmal podcast@perlentaucher.de. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Das hilft uns nämlich sehr.
Wir freuen uns auch über eure und ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!
Tschüss!